Also ich erzähle euch jetzt was davon, was wäre, wenn die Welt ein Dorf wäre. Das ist primär ein Gedankenexperiment und es ist halt die Überlegung, wie die Verteilung aussieht. Weil wenn man immer so Millionenzahlen hört, da denkt man sich ja, okay, so und so viele Millionen, die hungern. Wie viele sind es jetzt? Und ich finde, das ist sehr anschaulich, wenn man das mal auf 100 Leute runterbricht. Also wenn man 100 Leute hat, dann ist das so, dass genau zwei Leute die Hälfte des gesamten Reichtums besitzen von den gesamten 100 Leuten. Und 24 Personen von den 100 Leuten, also fast ein Viertel, leben mit weniger als $1,25 am Tag. Und von diesen 24 Leuten sind wiederum 17 Frauen, was auch zeigt, dass gerade bei den Frauen ist die Armutsrate deutlich höher als nochmal bei den Männern. Wenn die Welt ein Dorf wäre, werden 15 bis 16 von den 100 Personen unterernährt und 34% des gesamten Getreide und Essen würde an Masttiere verfuttert, obwohl die 100% locker für das komplette Dorf reichen würden. Und diese 34%, die an die Masttiere verfüttert werden, sind die gehen nur dem oberen Viertel bis oberen Drittel, dienen denen letztendlich und dann können die halt Fleisch essen. 7 Personen würden einen akademischen Titel haben und 10 Leute hätten nicht mal die Grundschule komplett besuchen können. 30 Personen hätten keinen Zugang zu den wichtigsten Medikamenten und 33%, also ein Drittel, würden sogar an Folgen der Armut sterben von 100. Genau, und jetzt noch die Sache ist, unser Thema heute geht ja mehr um die Textilindustrie. Und es ist so, dass die meisten Textilarbeiter gerade in Asien haben um die 90-Stunden-Wochen mit Arbeitstagen von 12 bis 14 Stunden und teilweise noch länger. Sie haben einen unsicheren Arbeitsplatz und das bezieht sich jetzt nicht darauf, dass sie den Platz schnell verlieren, sondern dass teilweise der Arbeitsplatz einfach gefährlich ist und unsicher. Zum Beispiel hatten wir ja schon gehört von dem Fabrikeinsturz, den es in Bangladesch gab, wo mehrere tausend Leute bei gestorben sind. Und das mit unsicherer Arbeitsplatz gemeint. Dann ist auch so, dass der durchschnittliche Lohn von 40 bis 50 Euro pro Monat, den kriegen die. Und in Bangladesch zum Beispiel rechnet man so, dass das Existenzminimum 116 Euro pro Monat beträgt. Das heißt, sie sind nicht mal ansatzweise an der Hälfte des Existenzminimums in Bangladesch. Und die gesundheitlichen Chemikalien, die werden sowohl in den Fabriken verwendet, also das halt bei den Jeans, die dann gebleicht werden oder was weiß ich, werden halt gefährliche Chemikalien verwendet, mit denen die in Berührung kommen. Und es ist so, dass auch bei der Baumwollproduktion schon werden sehr viele Pestizide gesprüht. Und man geht davon aus, dass jährlich 20.000 Arbeiter an Folgen einer Pestizidvergiftung sterben in Afrika. Das ist eine Schätzung der WHO. Genau, und jetzt gebe ich weiter an den Marco.
Dankeschön, Joel, für die Statistiken. Ich verschwinde kurz, keine Angst, ich komme wieder. Die Stimme ist ja noch da. Die Zahlen, die wir eben vom Joel präsentiert bekommen haben, stammen von der Micha-Initiative. Die Micha-Initiative ist eine christliche Initiativorganisation, die sich zusammengeschlossen hat aus verschiedenen aller Herren Ländern, um soziale Gerechtigkeit in den Fokus der Politik immer wieder zu bringen, aber auch auf der anderen Seite in den Fokus christlicher Gemeinden und zu sagen, eigentlich ist soziale Gerechtigkeit ein urchristliches Anliegen. Und die initiieren das, dass es jedes Jahr einen Gottesdienst gibt, der sich extra mit diesem Thema beschäftigt, einfach mit sozialer Gerechtigkeit. Und dieses Jahr haben sie den auf die Textilindustrie bezogen. Und das bedeutet, dass heute in Deutschland ganz verschiedene Kirchen und Gemeinden einen Gottesdienst zu dem Thema machen, gut zu ertragen. Und wir haben uns da angeschlossen, weil wir das Thema einfach unglaublich wichtig finden. Und verstehen wollen, was die Bibel zu diesem Thema sagt und wie man da heute in unserer ziemlich unübersichtlich komplexen Welt mit umgehen könnte. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass das Thema für mich ein oft eher schwer zu ertragendes Thema ist. Dass ich schon einige Jahre mit mir rumtrage und mir schon einige Jahre damit Gedanken mache. Und ich möchte euch einfach mal auf meinen Weg mitnehmen und im ersten Teil schauen, was überhaupt Gerechtigkeit aus biblischer Sicht heißt. Und dann fragen, wie wir das heute leben können in unserer Zeit. Und dazu habe ich euch drei Geschichten mitgebracht. Und diese drei Geschichten sind manchmal wahrscheinlich etwas schwerer zu ertragen. Ein bisschen irritierend. Und irgendwie ergänzen sich zusammen auch. Und ich möchte euch bitten, euch auf die Geschichten einzulassen. Die erste handelt von einem leidenschaftlichen Prediger, der eine etwas seltsame Gabe hatte. Er hat nämlich gemerkt, dass immer, wenn er für Menschen gebetet hat, dass die danach alle ihre religiösen Überzeugungen verloren haben. Das hat er irgendwann gemerkt und hat sich gedacht, na dann bete ich nicht mehr für Leute und konzentriere mich darauf, inspirierende Predigten zu halten und Menschen zu helfen. Das hat er auch gut gemacht und eines Tages trifft er einen ziemlich bekannten, berüchtigten, rücksichtslosen Banker. Der Banker beobachtet ihn beim Bibellesen und geht auf ihn zu und stellt sich vor und sagt, hallo, ich bin auch Christ. Und erzählt ihm ein bisschen was von seiner Lebensgeschichte. Erzählt ihm, wie es für ihn in der Geschäftswelt ist, die oft kalt und unerbittlich ist. Doch er erzählt auch, wie er versucht, seinem Glauben treu zu bleiben, in die Gottesdienste zu gehen, im Jugendkreis mitzuhelfen, Bibelkreise zu besuchen. Und er sagt, all das, was ich da mache in der Gemeinde, das erinnert mich daran, wer ich wirklich bin. Und das hilft mir. Und urplötzlich fällt diesem Prediger seine Gabe ein. Und er fragt den Banker, du, darf ich für dich beten? Banker, natürlich, klar, kannst du für mich beten. Er betet für ihn und nachdem er Amen gesprochen hat, sprudelt es nur so aus dem Banker raus, was für ein Narr bin ich eigentlich gewesen? Ist völlig klar, dass es keinen Gott gibt. Der Geschäftsmann kehrt verwirrt nach Hause. Und ohne seine religiösen Überzeugungen, ohne seine Gemeinde, fällt es ihm immer schwerer zu akzeptieren, was für eine skrupellose Arbeit er hat und wie er das so durchzieht Tag für Tag. Und schließlich gibt er irgendwann seine Arbeit auf, teilt das, was er hat, mit Leuten, die es brauchen und setzt seine Führungsqualitäten dafür ein, ein System aufzubauen, das ihnen hilft. Und eines Tages treffen sich die beiden zufällig wieder. Der Banker erkennt den Prediger und fällt vor ihm auf die Knie, fängt an zu weinen vor Freude und sagt zu ihm, danke, danke, mein lieber Freund, dass du mir geholfen hast, meinen Glauben zu finden. Eine zweite Geschichte. Sie waren ein Volk von Sklaven, aber die Zeit ist lange vorbei. So lange, dass sie eigentlich fast schon vergessen haben. Sie leben mittlerweile in ihrem eigenen Land. Sie haben ihren eigenen König, sie haben ihr eigenes Wirtschaftssystem und es läuft. Es läuft sogar so gut, dass einige Leute richtig reich damit werden können. Andere kommen damit eher weniger gut klar. Und so entwickelt sich über die Jahre eine Oberschicht und eine Unterschicht im Land Israel, ungefähr um 750 vor Christus. Und die Oberschicht, die wohnt in ziemlich gut gebauten Häusern. Da wird sogar von Elfenbeinschmuck berichtet und sie trinken feinen Wein zusammen und widmen sich den Künsten. Aber sie sind auch geizig und lassen von ihrer Ernte, von der sie eigentlich was den Ärmeren abgeben sollten, lassen sie nichts abfallen, weil sie alles für sich haben wollen. Sie verkaufen Arme, die für sie arbeiten, unter Wert für ein paar Schuhe. Sie verkaufen Menschen für ein paar Schuhe. Aber sie feiern Gottesdienste. Und zu diesen Gottesdiensten möchte ihnen ihr Gott, Jahwe, durch seinen Prophet Amos etwas sagen. Und das möchte ich euch vorlesen. Gott sagt durch seinen Propheten zum Volk: Ich bin eure Feiertage Gram und verachte sie. Und ich mag eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speiseopfer opfert, so habe ich kein Gefallen daran und mag eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Hafenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Ich lasse euch den Text, den der Prophet Amos dem Volk da vor die Füße schleudert, der Oberschicht vor die Füße schleudert, nochmal durchlesen. Es gibt keinen Gott, erkennt der Mann aus der ersten Geschichte. Und es scheint ziemlich übertrieben. Doch die zweite Geschichte, die aus der Bibel kommt, schlägt in eine ähnliche Richtung. Sie unterstreicht das, indem sie sagt: Es gibt keinen Gott. Es gibt keinen Gott, der nur daran interessiert ist, dass du immer wieder brav in den Gottesdienst kommst. Es gibt keinen Gott, der nur daran interessiert ist, dass du hin und wieder betest. Es gibt keinen Gott, der zwischen geistlichen und sozialen Dingen unterscheidet und sagt, das eine ist wirklich wichtig, das andere ganz egal. Es gibt keinen Gott, der Gerechtigkeit nicht liebt, sagt dieser Text. Ein bisschen kompliziert, es gibt quasi nur einen Gott, der das Leben liebt und der möchte, dass jeder Mensch ein lebenswürdiges Leben haben kann. Ein Gott, der Gerechtigkeit liebt. Was ist das, Gerechtigkeit? Was meint er damit? Vielleicht denkst du bei Gerechtigkeit gleich an Paulus. Und es wäre sehr richtig, so zu denken, weil Paulus sehr viel über Gerechtigkeit spricht. Und Paulus erklärt in seinen Briefen immer und immer wieder: Du kannst nicht dafür sorgen, dass du gerecht vor Gott dastehst. Dafür kannst du nicht sorgen, das kannst du nicht leisten. Gott schenkt es dir, dass du vor ihm gerecht sein darfst. Das ist das Zentrum der christlichen Lehre von Paulus. Wir bekommen die Verbindung zu Gott geschenkt. Das ist das, worauf Paulus bei Gerechtigkeit Wert legt. Aber dann ist noch eine zweite Frage: Wie kann das Leben mit Gott, also das Leben in der Verbindung zu ihm, aussehen? Und da ist Gerechtigkeit nochmal auf einer anderen Ebene ein ganz, ganz zentraler Punkt. Da kommt sie ins Spiel und zwar nicht irgendwo an den Spielfeldrand, sondern mitten ins Zentrum. Die Micha-Initiative, von der ich eben berichtet habe, hat mal nachgezählt und gerechnet, wie oft Gerechtigkeit und Armut in der Bibel vorkommt. Sie sagen, es sind rund 3000 Verse. Das heißt, es würde in jedem Zehnten ungefähr in der Bibel um Gerechtigkeit und Armut gehen. Und wenn ihr diese zwei Geschichten, die ich euch erzählt habe, Revue passieren lasst, dann wird daraus für mich eins ganz deutlich, und zwar, dass Gerechtigkeit kein Add-on ist für manche Christen, die eben die Gabe der Gerechtigkeit haben, sondern dass sie eine der Grundwerte des christlichen Lebens ist. Es gibt keinen Gott, der Gerechtigkeit nicht liebt. Was ist dann aber damit gemeint? Ich habe euch ein Bild mitgebracht von der Justitia. Ihr merkt das, Justitia kommt uns bekannt vor, denn unser Begriff Justiz, unser Justizsystem geht auf die Werte dieses griechischen Mythos zurück. Und zwar seht ihr da vor allem drei besondere Merkmale. Einmal, sie trägt eine Augenbinde, dann hat sie eine Waage in der Hand, die sehr ausgeglichen scheint, und trägt ein Schwert in ihrer Hand. Und das alles natürlich sehr symbolkräftig. Das bedeutet, die Augenbinde sagt aus, dass vor der Justitia das Ansehen des Menschen völlig egal ist. Das heißt, sie weiß gar nicht, wer da steht. Das darf nicht interessieren. Die Waage sagt aus, dass das Rechtsprechen völlig objektiv ist. Das heißt, dass es für jeden die gleichen Bedingungen gibt und jeder das bekommt, was er verdient. Und das Schwert sagt aus, dass das Recht dann auch mit Macht und ohne zu zögern durchgesetzt wird. Das ist das Bild, was unser Rechtsdenken, was unser Gerechtigkeitsdenken prägt. Ohne Ansehen der Person. Nun hat das hebräische Gerechtigkeitsdenken eine völlig andere Wurzel. Der hebräische Gerechtigkeitsbegriff lautet Tzedakah. Danke. Und der entscheidende Unterschied zwischen Justitia und Tzedakah ist, dass Tzedakah, die Gerechtigkeit aus dem Hebräischen, nicht mit Augenbinde funktioniert. Das heißt, Gerechtigkeit ist gerade etwas, was im Ansehen der Person ist. Und ich erkläre euch gleich, warum. Gott sieht den Menschen, um zu sehen, wer besonders seine Unterstützung braucht. Und das Denken, was dahinter steckt, ist, dass Arme, Unterdrückte, Vergessene besondere Aufmerksamkeit brauchen, damit sie wieder integriert werden können. Das Gerechtigkeitsdenken sagt nicht, jeder ist völlig gleich, sondern der, der bisher vernachlässigt wurde, braucht mehr Aufmerksamkeit. Vielleicht habt ihr in der Bibel schon mal einen Vers gelesen, in dem steht, Gott ist der Richter der Waisen und Witwen. Das steht da so. Gott ist der Richter der Waisen und Witwen. Und aus unserer Perspektive denkt man sich, sind Waisen und Witwen nicht schon genug gestraft? Warum ist Gott noch deren Richter? Aber was damit gemeint ist, ist, dass er eigentlich ihr Anwalt ist, weil Gott eben für die, die von den anderen nicht beachtet werden, ein besonderes Auge hat. Zu der Zeit gab es noch keine Gewaltentrennung, gab es noch keinen Unterschied zwischen Anwalt und Richter, sondern wenn Gott der Richter ist, dann heißt es, dass er auf die, die ihn besonders brauchen, besonders aufpasst. Und die Oberschicht, die Amos in diesem Text anklagt, die haben Gott noch Lieder gesungen. Aber sie haben die Armen nicht mal mehr angesehen. In dem Amos-Text steht, sie haben die Armen für ein paar Schuhe verkauft. Das steht da immer mal wieder. Das ist eine ziemlich seltsame Formulierung. Aber ich glaube, dass das, was sie sagen möchte, ist, dass sie Menschen unter Wert verkauft haben, dass sie Menschen unter Wert behandelt haben. Und Gott sagt, ich kann eure Lieder nicht mehr hören, es sei denn, ihr geht gerecht miteinander um. Ihr dürft mir gerne Lieder singen. Lieder sind was Wunderbares. Lieder werden auch in der Bibel immer wieder selbst zu Gott gesungen. Gottesdienste werden gefeiert und Gott freut sich darüber. Aber wenn es nur das ist und die anderen vergessen werden, dann sagt Gott irgendwann, mir reicht's, ich kann eure Lieder nicht mehr hören. Und auch dieser andere Text, den wir gehört haben, der war natürlich völlig übertrieben, dass ein Banker seinen Glauben völlig verliert. Das ist auch nicht im Sinne des Autors. Aber er möchte damit sagen, dass ein Glauben, der nur darauf beschränkt ist, dass der Mensch einfach in die Gemeinde geht und da glücklich wird, dass er nichts mit dem zu tun hat, was Gott sich wünscht, dass durch die Gemeinde und dass durch den einzelnen Menschen Gerechtigkeit irgendwie auf dieser Erde sichtbar wird. Es gibt keinen Gott, der Gerechtigkeit nicht liebt und es gibt keinen Glauben, der sich nicht für Gerechtigkeit interessiert. Und diese Geschichten fragen uns, wie sieht es mit eurer Gerechtigkeit aus? Ich gebe zu, ich habe die härteste Geschichte aus der Bibel rausgesucht, die ich gefunden habe zu dem Thema. Also, wenn Gott sagt, ich kann eure Lieder nicht mehr hören, hört auf zu singen, schafft Recht und Gerechtigkeit. Und ich habe diesen Text einfach mitgebracht, weil er zeigt, wo Gottes Herz schlägt. Dass es ihm so wichtig ist, dass er nicht trennt zwischen der Gottesdienstwelt und der anderen Welt, weil er möchte, dass die Gerechtigkeit, die Menschen im Gottesdienst erleben dürfen, dass sie mit hineinfließt in den Alltag, mit in die ganze Welt fließt. Und ein Freund von mir hat es mal so formuliert, als wir über Gerechtigkeit, Handel und sowas diskutiert haben, hat er zu mir gesagt, jede Generation hatte so irgendwie ihre blinden Flecken, bei denen man danach dann gesagt hat, ist doch völlig offensichtlich, dass sie das nicht gesehen haben. Also zum Beispiel, wie konnten Christen nur Sklaven halten? Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Wie konnten die das jahrhundertelang machen? Völlig reinen Gewissens. Oder wie konnten Christen nur Frauen als Menschen zweiter Klasse behandeln? Das geht doch gar nicht. Warum haben die das nicht gemerkt? Und mein Kumpel hat zu mir gesagt, was ist, wenn die Menschen zwei Generationen nach uns fragen werden, wie konnten die so nur so ignorant sein und so auf Kosten anderer leben? Wie konnten diese Christen nur so ignorant sein und den Arbeitern, die viel zum Beispiel für die Klamotten gearbeitet haben, nicht einen gerechten Lohn bezahlen? Haben sie denn nicht gemerkt, dass da Menschen für weniger als ein paar Schuhe verkauft werden, so wie es dieser Text sagt? Und da wird dann für mich dieser allgemeine Aufruf von Gott, gerecht zu leben, am Beispiel der Textilindustrie praktisch. Weil er uns als Christen herausfordert, Gerechtigkeit auch in diesem Bereich zu leben. Weil er uns herausfordert, dass Menschen, von denen wir etwas kaufen, sich nicht unter Wert verkaufen müssen, nicht ihre Arbeit unter Wert verkaufen müssen. Und damit kriegen wir eigentlich die Frage vor den Latz geknallt, was soll das denn wert sein, was sie machen? Was sollen Menschen verdienen? Was soll ihre Arbeit wert sein? Und das sind große Fragen. So, das war dieser Teil, in dem ich einfach mal so den biblischen Gerechtigkeitsimpuls umreißen wollte. Und jetzt die Frage, was machen wir damit, jetzt in unserer Situation? Und da möchte ich euch ein bisschen von mir erzählen, wie ich damit umgehe, wie es mir damit geht. Wie gesagt, ich bin mit diesen Gedanken ein paar Jahre unterwegs und ich entdecke bei mir so persönlich eine wirre Mischung aus Überheblichkeit und Unfähigkeit. Also das ist meine persönliche Mischung aus Überheblichkeit und Unfähigkeit. Ich fange mit der Überheblichkeit an. Als ich entdeckt habe für mich, dass das Thema, wie ich mein Geld investiere, auch für mich eine geistliche Dimension hat, habe ich gemerkt, dass ich anfange, auf andere herabzuschauen, die dafür nicht das Gefühl haben, die sich halt einfach die billigsten Sachen kaufen und damit glücklich sind. Und ich habe gemerkt, dass ich auf andere herabschaue und mir denke, wie kannst du nur als Christ? Und ich habe mich abgegrenzt und gemerkt, wie ich eigentlich aus dieser Frage von, wie gehen wir mit unserem Konsum um, für mich eine neue Trennlinie geschaffen habe. So zwischen gut und viel weniger gut. Und ich habe in mir selbst mit der Zeit den gleichen Drall von Moralität gespürt, den ich früher bei anderen Fragen hatte. Zum Beispiel wie, was ist die richtige Bibelauslegung? Oder wie geht man mit anderen ethischen Themen um? Und ich habe gemerkt mit der Zeit, dass ich mir dadurch, wenn ich viel Geld investiere und zum Beispiel in faire Produkte, fair produzierte Produkte investiere, dass ich mir dadurch meine eigene Absolution eigentlich kaufen kann. Mein gutes Gewissen. Das ist so der Teil der Überheblichkeit, den das in mir hervorgebracht hat. Und dann habe ich noch eine gewisse Unfähigkeit da gespürt. Und zwar, dass ich merke, auch wenn ich mir ein gutes Gewissen damit kaufen kann, das kann nicht jeder. Nicht jeder hat das Geld dafür, das zu machen. Und selbst wenn ich mir dieses gute Gewissen kaufe, bleibe ich immer ein Teil unseres kapitalistischen Systems. Und auch wenn ich nur Fairtrade-Klamotten kaufe, rettet das die Welt nicht. Da können wir wirtschaftstheoretisch später drüber diskutieren, aber es ist leider so, dass es ein künstliches System in einem freien Markt ist, das Fairtrade-Ding. Das kann die Welt alleine nicht retten. Und man kann den ganzen Tag damit beschäftigt sein, sich zu überlegen, wie kann ich möglichst gerecht leben. Man kann die ganze Zeit über seinen ökologischen Fußabdruck nachdenken und ihn perfektionieren. Und man kann wirklich 24 Stunden am Tag damit beschäftigt sein, einfach nur einen schöneren, ökologischeren Fußabdruck zu bekommen und sich dabei doch die ganze Zeit nur um sich selbst drehen. Jetzt habe ich euch reichlich mein Dilemma beschrieben. Vielleicht fühlt sich jemand von euch darin verstanden, wenn ihr euch auch schon Gedanken darüber gemacht habt. Vielleicht sagt ihr aber auch, du hast da was nicht verstanden. Kommt gern zu mir und redet mit mir darüber. Ich spüre in mir dieses Dilemma aus Überheblichkeit und Unfähigkeit. Und ich habe eine letzte Geschichte gefunden, die mir darin ein bisschen hilft. Und zwar, es ist diesmal eine Geschichte aus dem Neuen Testament. Und Jesus unterhält sich da mit Leuten, die sich ganz sicher sind, dass sie den Willen Gottes tun. Und die auf die anderen, von denen sie wissen, dass sie nicht Gottes Willen tun, herabschauen. Und deswegen erzählt ihnen Jesus eine kleine Geschichte, ein Gleichnis. Er erzählt ihnen ein Gleichnis von zwei Männern, die im Tempel beten. Er berichtet zuerst von einem Pharisäer, der da steht und leise, aber doch irgendwie hörbar für sich betet: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie andere Menschen. Kein Betrüger, kein Ehebrecher und auch kein Zolleinnehmer wie dieser da. Ich faste 2 Tage und gebe sogar den 10. von allem, was ich kaufe. Der Zolleinnehmer stand weit abseits, traute sich kaum gen Himmel zu schauen, schlug sich an die Brust und sagte: Gott, vergib mir, ich bin ein Mensch voller Schuld. Jesus fasst zusammen, der Zolleinnehmer ging nach Hause und Gott hatte ihm seine Schuld vergeben, im Unterschied zum Pharisäer. Ich sehe in der Geschichte einen Punkt, der für mich ganz wesentlich ist, weil er die Grundeinstellung bei allem, was ich dann über Handel, fairen Handel, über Konsum nachdenke, weil er die Grundeinstellung trifft. Hier ist dieser Pharisäer. Und ich möchte wieder Partei für die Pharisäer ergreifen. Pharisäer waren Leute, die haben es echt ernst gemeint. Die wollten glauben, also die wollten Gott in alles mit reinnehmen. Die wollten so gut wie möglich für und mit Gott leben. Und eigentlich ist es das kann ich total unterschreiben. Ich kann die Pharisäer absolut verstehen. Ich kann mich mit denen identifizieren. Und ich glaube, ich finde mich auch mit meiner Einstellung der Überheblichkeit hier irgendwie wieder. Aber ich sehe da nebendran den Zolleinnehmer, der sich an die Brust schlägt und weiß, dass er Teil von einem korrupten System ist. Er weiß, dass er immer wieder den Menschen mehr abgeknüpft hat, als er es hätte eigentlich tun dürfen. Und er sagt Gott einfach: Gott, vergib mir. Und ich merke, dass ich diese Grundeinstellung von dem Zolleinnehmer, dass ich die brauche, um mit dem ganzen Thema klarzukommen. Also dass ich immer wieder anerkennen muss, ich bin ein Teil in diesem Wirtschaftssystem, was ziemlich viele Benachteiligte hervorbringt. Und selbst wenn ich die fairsten Produkte kaufe, mache ich es damit nicht grundsätzlich zu einem fairen System. Ich kann es so nicht retten. Und ich möchte nicht auf andere herabschauen, die anders mit dem Thema umgehen, die das Geld nicht dafür haben oder was weiß ich, die sich anders einsetzen. Ich möchte nicht auf die anderen Menschen herabschauen, sondern ich möchte immer wieder mich vor Gott finden und ihm sagen, ich allein schaffe das nicht und ich habe oft genug nur nach meinen Interessen entschieden. Und sogar oft, wenn ich was Faires gekauft habe, dann habe ich es gekauft, um selbst gut dazustehen. Das ist die Grundeinstellung, in der ich mich immer wieder finde und die mich davor bewahrt, weiter auf andere Leute herabzuschauen. Aber dann gibt es ja im Umgang mit der ganzen Thematik definitiv bessere und weniger gute Lösungen. Es gibt Lösungen, die den Produzenten, zumindest ein paar von ihnen, ihre Arbeit, ihren Wert in Geld umsetzen. Und es gibt Lösungen, die das eigentlich nicht so tun. Und ich glaube, dass es für dich und für mich wichtig ist, Lösungen zu finden, wie wir mit diesem ganzen Dilemma leben können. Wie wir Menschen, die unsere Kleider produzieren, irgendwie ja, ihnen was einen Gegenwert geben können, von dem sie leben können. Und wie wir trotzdem aber auch Lösungen finden, bei denen wir uns nicht die ganze Zeit gedanklich nur darum drehen, wie wir jetzt möglichst gut ökologischen Fußabdruck hinterlassen können. Weil das führt zu einem Leben, das sich eh wieder nur um uns selbst dreht. Und ich habe einfach, Caro hat mir vor ein paar Tagen einen Artikel zugeschickt, der das ganze Thema nochmal ziemlich lange aufrollt und auch die Problematik anspricht, dass man eigentlich sich den ganzen Tag damit beschäftigen könnte, was man dann am besten machen würde. Und der Artikel sagt, dass man eigentlich als Mensch, um entscheiden zu können, um in dieser Flut von Informationen handlungsfähig zu bleiben, Faustregeln braucht. Dass man sich irgendwie durchbeißen muss zu irgendwelchen Faustregeln. Schlau gesagt heißt es zu einer Heuristik. Und ich glaube, dass wir das brauchen. Ich brauche so meine Faustregeln, anhand derer ich dann entscheiden kann, dass ich nicht immer bei jedem Kauf aufs Neue alles durchspielen muss, mir jede mögliche Information suchen muss, weil ich dann nur mit Kaufen oder Entscheiden beschäftigt bin. Und ich möchte euch Mut dazu machen, in Bezug auf das, was wir heute gesehen haben, dass von diesem T-Shirt nicht mehr viel übrig bleibt, von dem Wert, was an die näher geht. Das wissen wir, dass das beim konventionellen Verkauf von T-Shirts oft so ist. Das mit dem im Hinterkopf zu überlegen, welche Faustregeln wollt ihr an euer Kaufverhalten anlegen. Und ich habe da ein paar Ideen mitgebracht. Und die erste wäre für mich zu fragen, was ist dir dein T-Shirt oder dein Pulli oder deine Hose wert? Was ist es wert? Ist es so viel wert wie eine Tasche? Oder eine Tasche, wie viel Brote wären eine Tasche? Und wie viel Flaschen Wasser wären ein Brot? Wie viele Flaschen Wasser bräuchte man, um ein Auto damit zu... Viele. Ich glaube, dass wir schon so weit von der Tauschlogik, von der ursprünglichen Tauschlogik, die Eier gegen Apfel getauscht hat, entfernt sind, dass wir eigentlich überhaupt nicht mehr messen können, was etwas wert ist. Was ist die Arbeit uns wert, die da gemacht wird und wie viel Geld soll da ankommen für die Arbeit? Und ich glaube aber, dass es unsere Verantwortung ist, uns zu überlegen, Was sind die Dinge wert und wie viel Gegenwert wollen wir ihnen auch geben? Und das ist eine, glaube ich, ziemlich herausfordernde Frage, weil ich sie zumindest nicht gewöhnt bin. Ich bin es nur gewohnt, in Geld zu denken. Und wenn ich gelernt habe, 5 Euro kostet ein T-Shirt, dann ist es ja normal. Aber wenn ich mir überlege, was da alles an Arbeit dahinter steckt und wie viele Äpfel ich eigentlich dagegen tauschen würde, dann ist es vielleicht auch wieder mehr wert. Das ist eine Frage, die ich euch mitgebe. Und dann möchte ich mit euch zusammen Zeichen setzen, dass wir uns von dem ungerechten System nicht die Freude verderben lassen. Und zwar möchte ich an Chris' Geburtstag erinnern. Da waren einige von euch dabei. Da hat die Chris hier ihren 30. gefeiert und hatte die Idee, dass wir alle, die eingeladen waren, irgendwas Selbstgemachtes mitbringen können oder Musik machen können oder was weiß ich. Und das wird dann an dem Abend, wurde das versteigert und das Geld wurde an eine Organisation, Glimpse, die faire Kleidung herstellt, gespendet. Und für mich war das irgendwie so der Ausdruck von dem, wie man es alternativ leben kann. Also wie man einfach, wir haben da keinen Bock drauf, uns die Freude an der Kunst, uns die Freude an schönen Klamotten und uns den Wert von Arbeit versauen zu lassen. Also treffen wir uns zusammen, legen alles, was wir können, zusammen, legen das Geld zusammen und kaufen uns am Schluss noch ein paar schöne Klamotten. Und ich fand das irgendwie diese Aktion war ein Zeichensetzen davon, dass ja in Gottes neuer Welt sich Schönheit und Gerechtigkeit durchsetzen wollen und das auch werden und dass wir das schon heute feiern. Und ich wünsche mir, dass wir immer wieder so kleine Aktionen haben, in denen wir diese Kreativität feiern und den Menschen einfach genug Geld bezahlen, vielleicht auch zu viel, einfach weil es das wert ist. Ein weiterer Punkt wäre, dass du dich vielleicht politisch einmischst. Also dieses ganze Thema, ich habe es jetzt heute oft gesagt, wir werden durch Konsum nicht das System und die Welt retten. Wir werden es einfach nicht. Also es ist wichtig, es ist ein sehr wichtiger Bestandteil davon, aber wir werden damit das ganze Ding nicht retten. Und um wirkliche Schritte nach vorne zu machen, brauchen wir Leute, die sich politisch engagieren, die immer wieder zu den Politikern hingehen, das Thema immer wieder zum Thema machen, die Unterschriften sammeln, Aktionen machen, was auch immer. Und wenn das Thema dir wirklich auf dem Herzen brennt, dann überleg dir, was kannst du politisch auch dafür machen. Und der letzte Handlungsimpuls wäre, überleg dir, was für Faustregeln du für den Kauf von Klamotten oder sonst was haben möchtest. Ich habe mir letzte Woche mal hingesetzt und mir die Faustregeln überlegt. Ich möchte sie nicht jetzt hier verkaufen. Aber es war für mich hart, das einfach mal so zu formulieren. Und ich glaube, das ist eine gute Sache. Also wenn dir das Thema wichtig ist, dann setz dich mal hin und versuch dir Faustregeln zu formulieren. Oh, ich habe euch jetzt auf einen langen Weg mitgenommen mit verschiedenen Geschichten, die gezeigt haben, was Gerechtigkeit ein Herzensanliegen von Gott ist. Und gefragt, wie wir das eigentlich mit einer Grundeinstellung der Demut heute leben können. Ich möchte euch ein Lied lang Zeit geben, das sacken zu lassen. Und dabei könnt ihr schon vorne ein Gebet lesen, was ich danach gerne mit euch zusammen sprechen würde, wenn ihr das mitsprechen möchtet, natürlich. Also jetzt ein Lied, um das Ganze mal durch den Kopf laufen zu lassen und durchs Herz.
Of your praise, the hip. hypocrisy of your festivals. I hate all your shows. Away with your noisy worship. Away with your noisy hymns. I'll stop up my ears when you're singing on. I hate all your shows. Instead, let there be a flood of justice. An endless procession of righteous living, living. Instead, let there be a flood of justice. Instead of a show. Services, there's blood on your hands. You turned your back on the homeless and the ones that don't fit in your plan. Quit playing religion games. There's blood on your hands. Instead, let there be a flood of justice. Just living, living. Instead, let there be a flood of justice. Instead of a show, I hate all your show. Instead of a show, I hate all your shows.